Ja, ihr Lieben, ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ihr auch?
Okay, danke, Modi. Ja, wir waren jetzt lange Zeit weg und haben unseren Urlaub genossen. Ich habe lange nicht mehr von hier gepredigt. Ich hoffe, ich kann es noch. Wir sind wieder hier in seinem Revier und ich wollte nur sagen, also ihr habt ja schon Sarah schon längere Zeit nicht gesehen. Uns geht's gut, wir sind glücklich verheiratet, wir lieben uns nach wie vor, nur die Kids sind immer wieder krank. Kennen sicherlich die einen oder anderen, wenn Kindergarten beginnt. Das gab es übrigens auch vor Corona, ne? Also dass Kinder sich erkälten und so. Vor einiger Zeit las ich eine Todesanzeige mit den Worten: Sein ganzes Leben bestand nur aus Schaffen. Als ich das gelesen habe, muss ich ehrlich zugeben, war ich schockiert. Am Anfang meines Studiums haben wir eine Aufgabe gestellt bekommen von unseren Lehrern, eine Grabrede zu schreiben. Also was ist dein persönlicher Wunsch, was die Leute irgendwann an deinem Grab schreiben? Was sollen die Menschen über dich in Erinnerung behalten, hieß es. Und die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Was sollen die Menschen von dir in Erinnerung behalten? Und diese Frage impliziert ja, dass wir noch Einfluss darauf haben, was die Menschen von uns in Erinnerung behalten. Was ist aber, wenn wir keine Möglichkeit mehr haben, Einfluss drauf zu nehmen? Manchmal fragt man sich, was man noch alles tun würde, wenn man nur noch einen Tag zu leben hätte. Oder wenn Jesus bald wiederkäme. Kennt ihr diese Frage? Was ist, wenn Jesus morgen wiederkommt? Was würde ich dann alles tun? Auch das ist eine spannende Frage. Umgekehrt ist es aber genauso spannend. Was bleibt bei den Menschen, wenn du keine Zeit mehr hast, Einfluss darauf zu nehmen? Woran würden sich die Menschen erinnern, wenn sie an dich denken? Was für eine Grabrede würde man über dich halten? Und als ich da so da saß in meinem Studium am Anfang und so meine Grabrede schrieb, wurde mir etwas bewusst. Die Menschen werden sich nur an das erinnern, wer ich wirklich war und nicht an das, wer ich gerne wäre. Alle guten Vorsätze verpuffen, wenn ich sie nicht durch mein Leben repräsentiere. Und in der letzten Predigt, schon ein paar Wochen her, sagte ich, alles, was wir sind und tun, wird von der Anziehungskraft unserer Vision des guten Lebens geformt. Nach welchem Bild, nach welcher Vision lebst du dein Leben? Welche Vorstellung hast du von deinem Leben? Und wisst ihr, wenn Leute heiraten, haben sie in den meisten Fällen eine ganz klare Vorstellung von ihrer Hochzeit. Zumindest in den meisten Fällen ist das so. Ne? Silas und Selina, ihr hattet eine ganz klare Vorstellung von eurer Hochzeit. Wenn Leute Kinder bekommen, haben sie auch in der Regel oder öfter mal eine Vorstellung, wie sie ihre Kinder gerne erziehen würden. Dann kommen die Kinder, dann stellen sie so viele weitere Fragen. So. Themawechsel. Wenn Leute zusammenziehen, haben sie manchmal eine ganz klare Vorstellung, wie sie ihre Wohnung einzurichten haben, oder? Wir haben Bekannte, als sie zusammengekommen sind, die hatten so klare Vorstellungen, nur das Problem war, die Vorstellungen waren so unterschiedlich, dass sie sich die Zimmer aufgeteilt haben. Die Frau hat das Schlafzimmer im Landhausstil eingerichtet. Der Mann das Wohnzimmer im modernen Stil, die Küche wurde in einem anderen Stil, der Keller in einem anderen Stil, alles hat irgendwie einen anderen Stil. Nach welcher Vorstellung lebst du dein Leben? Die Bergpredigt ist Gottes gute Vision für unser Leben. Jesus kennt die tiefsten Bedürfnisse des menschlichen Herzens. Und das tiefste Bedürfnis des Menschen ist es, glücklich zu sein. Und deswegen beginnt Jesus in den Seligpreisungen, glückselig sind, Du kannst auch sagen, glücklich sind die. Nur das Problem ist, dass viele Menschen in dieser Welt ihr Glück in den unterschiedlichsten Dingen suchen. Und das schon in jeder Generation. Das gab es schon immer. Das gibt's nicht nur, das ist nicht nur die Jugend von heute. Das gab es auch schon zu deiner Jugendzeit. Und schon davor. Schaut, 1776 wurde die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten herausgebracht. Und dort heißt es im ersten Satz, schaut mal, wir halten diese Wahrheit für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen wurden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt wurden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit. Nun, die Frage ist, wie finden wir Freude, wie finden wir wahres Glück? Und die Kultur, in der wir leben, sagt uns, wahre Freude, wahres Glück ist dann da, wenn du viele gute Gefühle hast. 2000 Jahre zurück sagt Jesus, glückselig, Matthäus 5, Vers 7, glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Das ist der Text, um den es heute geht. Seid ihr dabei? Jesus stellt die Wertevorstellung aller Menschen, aller Generationen auf den Kopf. Er sagt, nicht diejenigen sind glücklich, die permanent ein gutes Gefühl haben, sondern diejenigen, die sich mit ihren Gefühlen in andere hineinversetzen können. Wahres Glück kommt nicht durch viele gute Gefühle. Wahres Glück entsteht, wenn deine Gefühle dem Glück anderer verhelfen. Der Titel der Botschaft heute ist Barmherzigkeit, Mitgefühl in Aktion. Barmherzigkeit, Mitgefühl in Aktion. Kennt jemand die Jahreslosung von 2021? Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Anfang des Jahres hielt ich eine Predigt mit dem Titel Der außergewöhnlichste Lebensstil für das Jahr 2021. Über diesen Vers. Kann sich noch jemand erinnern? Halleluja. Und ich denke, Anfang des Jahres haben viele oder einige vielleicht nicht gedacht, dass die Pandemie uns noch so lange beschäftigen wird. Oder? Aber denkt mal, in diesem Jahr, uns hatte nicht nur die Pandemie beschäftigt. Erinnert euch an die vielen Regentage in diesem Sommer, die ganze Ortschaften zerstört haben. Häuser kaputt gegangen sind. Menschen haben alles verloren. Und ich erinnere mich an eine Überschrift in den Nachrichten, in denen es hieß, alles, wofür ich gearbeitet habe, habe ich verloren. Als ich das gelesen habe, da war ich schockiert. Das traf mich in meinem Herzen. Aber ich sag euch mal was. Mein ganzes Mitgefühl für diesen Mann hat in seinem persönlichen Schicksalsschlag keinen Unterschied gemacht. Mein Mitgefühl hat ihm nicht geholfen. Mitgefühl ohne Aktion ist nur eine flüchtige emotionale Reaktion auf eine Not. Mitgefühl in Aktion ist Barmherzigkeit. Ein Mann begegnete einem Freund im 19. Jahrhundert, dessen Pferd gerade tödlich verunglückt ist, einen Unfall gehabt hat. Und er stand so da und sah die ganzen Mitleidigen drumherum. Und er sagte, also mir tut es 5 Pfund leid. Wie viel tut es euch leid? Und dann nahm er den Hut und reichte ihn weiter. Wahre Barmherzigkeit bedeutet immer Mitgefühl in Aktion. Amen. Nun, die Pharisäer waren nicht bekannt für ihre Barmherzigkeit. Sie waren für ihre Härte und für ihre Gesetzlichkeit bekannt. Sie legten Menschen Lasten auf, die sie selber nicht mehr in der Lage waren zu tragen. Und in der Antike wurde Barmherzigkeit oft verachtet. Für die Griechen und die Römer war Barmherzigkeit ein Zeichen von Schwäche. Sie bewunderten Gerechtigkeit, Mut und Disziplin. Ein römischer Philosoph sagte, Barmherzigkeit ist eine Krankheit der Seele. Aristoteles sah in Sklaven lebende Werkzeuge. Und so wurden sie auch behandelt. Wenn ein Sklavenhalter seinen Sklaven nicht mehr haben wollte, wenn er für ihn unbrauchbar war, dann wurde er in der Arena wilden Tieren zum Abendessen, zum Feschbar hingegeben. Ja? Das war völlig egal. Das war denen egal. Wenn ein Sklave alt wurde, wurde er ausgewechselt wie ein alter Hammer. Der wurde einfach weggeschmissen. Kleine Babys wurden in dieser Zeit nicht besser behandelt. Wenn ein Baby den Erwartungen des Vaters nicht entsprach, dann konnte der Vater das Baby aussetzen und es einfach sterben lassen. Und was die Feinde betraf, ihr Lieben, waren die toten Feinde die einzig guten Feinde. Und in diese Kultur hinein sagt Jesus: Glückselig die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Und wisst ihr, was mich total bewegte in der Predigtvorbereitung? Direkt vor den Seligpreisungen, also bevor Jesus die Bergpredigt beginnt, lesen wir über Jesus Folgendes. Matthäus 5, Vers 7, 4, Vers 23 bis 24, Entschuldigung. Jesus zog durch ganz Galiläa, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden vom Volk. So wurde er über Galiläa hinaus in ganz Syrien bekannt. Man brachte alle Leidenden zu ihm, Menschen, die von verschiedensten Krankheiten und Beschwerden geplagt waren. Auch Besessene, Epileptiker und Gelähmte, und er machte sie gesund. Als ich das las, berührte das total mein Herz. Jesus brachte den Menschen nicht nur eine Lehre über das Reich Gottes, er demonstrierte es ihnen. Jesus bringt nicht nur Predigten, er bringt auch ganz konkrete Lösungen in das Leben von Menschen. Jesus hat uns dazu berufen, in dieser Welt Lösungen zu bringen. Amen. Wir sind als Gemeinde, du und ich, dazu berufen, in dieser Welt, in dem Kontext, in dem wir leben, nicht nur zu reden, sondern Lösungen zu bringen. Ganz konkrete Lösungen. Und ich denke, Gott möchte uns an dieser Stelle unseren Mindset hier komplett verändern. Wir sind hier auf der Erde, weil wir Antworten haben. Wir müssen als Gemeinde zusammenkommen. Sonntags wie hier. Hey, ich freue mich, euch alle zu sehen. Vor allen Dingen so viele. Hey, ich bin so begeistert über dieses neue, Schulsystem. Ich meine Bestuhlungssystem. Also das fühlt sich fast wie früher an, oder? Es ist nur eine optische Täuschung gerade. Es ist nicht wie früher, aber es fühlt sich trotzdem so an. Wir müssen zusammenkommen, sonntags, in den Connect-Gruppen, in den Dienstgruppen, als Jugend, als Senioren, wie auch immer. Aber es geht weiter, dass wir Einfluss nehmen in dem Ort, in der Situation, in dem Kontext, in dem wir stehen, oder? Wir sind hier, weil wir gesandt sind von Jesus, dieser Welt, das Reich Gottes, nicht nur zu predigen, sondern zu demonstrieren. Und die stärkste Demonstration des Reiches Gottes geschieht durch Barmherzigkeit. Wenn wir uns die Seligpreisung anschauen, dann ist die fünfte Seligpreisung die erste, die einen direkten Impact auf unser Umfeld hat. Jesus sprach am Anfang von arm im Geist. Arm im Geist heißt, du erkennst deinen geistlichen inneren Bankrott. Du kannst Gott nichts vorweisen. Du bist von ihm abhängig. Amen. Jesus spricht von Trauer und über Sünde. Und ich sprach darüber, dass wir Buße tun, um Vergebung bitten für unsere Sünde. Jesus spricht von Sanftmütigkeit, dass wir einen Charakter haben wie Jesus. Willst du einen Charakter haben wie Jesus? Ich auch. Und meine Frau will auch, dass ich es habe. Ja, meine Kinder auch. So. Jesus sprach von Hungern nach Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, Hungern nach Gott. Erinnert euch an die Predigt, geistlicher Appetit. Und dann spricht er von Barmherzigkeit. Die ersten vier Seligpreisungen befassten sich mit unserem geistlichen, inneren geistlichen Zustand. Und die fünfte Seligpreisung bezieht sich alles, was jetzt daraus rausfließt. Und letztes Mal sagte ich, die ersten vier Seligpreisungen sprechen von einem Lifestyle von Zerbrochenheit. Und in der fünften beginnt Jesus mit einem Lifestyle von Güte. Mit anderen Worten, Ab jetzt zeigt sich, ob dein Glaube echt und gesund ist. Oswald Chambers schreibt in seinem Andachtsbuch Mein Äußerstes für sein Höchstes. Kennt das jemand, das Andachtsbuch? Oswald Chambers, Mein Äußerstes für sein Höchstes, eine Empfehlung von mir, besorgt euch das, in der Buchperle. Und geht es mal ein Jahr durch. Also es ist wirklich stark. Und er sagt in diesem Andachtsbuch, die Bergpredigt ist keine Sammlung von Gesetzen und Regeln. Sie zeigt uns, wie unser Leben aussehen wird, wenn der Heilige Geist ungehindert in uns wirkt. Und wie auch immer deine Lebenssituation zurzeit aussieht, der Heilige Geist möchte in dir wirken, Amen. Er möchte uns verändern. Und ich greife jetzt etwas vorweg. Das kommt in ein paar Wochen. Aber wisst ihr, was Jesus direkt nach den Seligpreisungen sagt? Ihr seid das Licht dieser Welt. Genau danach. Und wenn du dich fragst, wie das passieren kann, dann kultiviere den Lifestyle, der hier beschrieben wird. Die Seligpreisungen enthalten das Dynamit des Heiligen Geistes. Wenn wir danach leben, explodiert dieses Dynamit. Und mehr denn je glaube ich, dass diese Welt geisterfüllte Gemeinden und Christen braucht. Amen. Wir brauchen nicht nur eine gute Regierung, ihr Lieben, wir brauchen auch geisterfüllte Christen in dieser Welt, die wirklich für Dinge einstehen, die aufstehen im Geist und die einen Einfluss ausüben in dem Umfeld, in dem sie stehen. Nicht nur meckern, nicht nur meckern, nicht nur meckern, habt ihr gehört? Nicht nur meckern, sondern Einfluss ausüben, Dinge verändern, Dinge Gutes weitergeben, Gutes sagen, Barmherzigkeit ausüben. Oh, es macht Spaß zu predigen. Das Ziel ist, dass wir die Prinzipien des Reiches Gottes demonstrieren. Wir predigen, wir taufen. Übrigens an dieser Stelle, wer sich taufen lassen möchte, kommt gerne auf uns zu. Wir bereiten gerade eine Taufe vor. Lass dich taufen. Wir beten für Heilung, wir sammeln Geld, wir helfen da, wo Hilfe nötig ist, wir vergeben, wir lieben, wir dienen. Was glaubt ihr eigentlich, was passieren würde, wenn wir anfangen, dieses Buch und die Seligpreisungen anfangen ernst zu nehmen und anfangen, das zu kultivieren, was hier steht? Wisst ihr, was passiert? Es wird explodieren. Und wir werden anfangen, Dinge zu erleben, die wir nicht für möglich gehalten haben. Glaubst du das? Ich glaube das, weil ich sehe das in der Bibel. Als die Jünger angefangen haben, das zu leben, umzusetzen, verbreitete sich das Wort überall. Apostelgeschichte. Lest mal Apostelgeschichte. Jesus sagt, wir sind das Salz dieser Erde. Du wirst Einfluss nehmen in dieser Welt. Nicht die Welt wird dich beeinflussen, sondern du beeinflusst diese Welt durch die Würze, die in dir lebt. Amen. Und der Heilige Geist möchte diese Dinge in dir zum Explodieren bringen. Keine Angst. Du explodierst nicht physisch, aber im Geist. Amen. Im Geist. Ich möchte, dass geistliche Explosion passieren. Durch unser Leben. Wollen wir das? Barmherzigkeit ist geistliches Dynamit. Barmherzigkeit kann man auch mit Mitgefühl und Empathie übersetzen. Es bedeutet, sich in die Haut eines anderen hineinzuversetzen. Das Leben des anderen zu fühlen, zu denken, wie jemand anderes fühlt, aber da nicht stehen zu bleiben, sondern umzusetzen, Dinge zu tun, die der andere vielleicht tun würde, gerne tun würde. Barmherzigkeit handelt es sich um eine Sympathie, die nicht von außen kommt, sondern aus einem inneren Bewusstsein, aus einer inneren bewussten Identifikation mit der Not einer anderen Person. Wir fühlen, wie jemand fühlt. Wir denken, wie jemand denkt. Wir versetzen uns in jemanden hinein. Und wisst ihr, was das Problem ist in unserer Zeit? So viele Menschen sind so sehr mit ihren eigenen Gefühlen beschäftigt, dass sie nicht die Gefühle der anderen mehr sehen. Oder? Man dreht sich nur um sich. Nur um die eigene Krankheit, nur um das eigene Geld, nur um die eigene Impfung oder Nichtimpfung, nur um die eigene Meinung. Man dreht sich nur um sich. Aber wo drehen wir uns um andere? Wo fangen wir uns an, um andere zu drehen, wenn andere nicht unserer Meinung sind? Wo fangen wir an, die Prinzipien des Reiches Gottes so zu verinnerlichen, dass wir nicht gleich fliehen, nicht gleich, was weiß ich, jemanden verurteilen, sondern anfangen, uns hineinzufühlen in einen Mensch und eine Person, die völlig anders tickt und völlig anders denkt als wir? Wisst ihr, warum die Welt uns vorwirft, dass wir immer gegen alles gegen sind? Warum auch irgendwelche soziale, wie Menschen zusammenleben, Formen, Lebensformen und so weiter, wo man sagt, ja, ihr Christen sind immer dagegen. Ja, weil wir uns manchmal gar nicht die Mühe machen, uns hineinzuversetzen in die Menschen. Uns fehlt es manchmal an Empathie. Wir haben immer nur die Antwort. Aber es fehlt uns an Empathie. Oder? In Lukas 10, Vers 38 bis 22 besucht Jesus zwei Frauen, Maria und Martha. Es sind nur noch ein paar Tage bis zur Hinrichtung von Jesus, bis zur Kreuzigung. Und Jesus wollte sich mit seinen Jüngern etwas ausruhen von der Reise, von den Strapazen. Und in Anbetracht der wenigen Tage, was ihn erwartet, wollte er eine kurze Auszeit sich gönnen. Und wir wissen, dass Martha den Jesus sehr liebte. Jesus war ihr wichtigster Gast. Martha legte sich ins Zeug. Alles, was das Haus hergab, wurde aufgetischt. Da wurde gebacken, gekocht, gewienert, alles mögliche. Alles wurde getan. Martha legte sich so sehr ins Zeug, aber bei allem, was sie tat, bei der ganzen Aktion, die im Gange war, hatte Martha eine Sache vergessen. Jesus wollte nicht ein tolles Essen von seinen Freunden. Jesus wollte ein ruhiges Gespräch mit seinen Freunden. In unserer Barmherzigkeit vergessen wir es manchmal, uns in die andere Person hineinzuversetzen und erkennen nicht, was der Person wirklich gut tut. Unsere Kinder haben ein Buch, das heißt, alles würde ich für dich tun. In diesem Buch gibt es einen Bären und der Bär hat sich an der Pfote verletzt. Und die Tiere des Waldes bekommen das mit. Und trommeln jetzt einige Tiere zusammen und sagen, wir müssen etwas tun, wir müssen den Bären irgendwie aufmuntern. Die Schildkröte kommt und sagt, und kommt in das Zimmer des Bären, der Bär liegt gerade in seinem Bett. Und die Schildkröte kommt rein und möchte ihm ein Gedicht vortragen. Und der Bär sagt, oh, also ganz ehrlich, als du das letzte Mal angefangen hast, war es schon dunkel und du warst noch nicht bei der zweiten Zeile. Kannst du bitte aus dem Zimmer gehen, ich brauche Ruhe. Der Löwe kommt rein und sagt, ich singe dir jetzt ein kräftiges Lied. Und der Bär sagt, boah, das ist so laut, kannst du bitte dieses Zimmer verlassen? Das Pferd kommt rein und sagt, darf ich dich massieren? Und der Bär sagt, du, deine Hufe, die werden so hart sein, kannst du bitte das Zimmer verlassen? Danke dir. Und das Lama kommt rein und sagt, darf ich uns allen eine Suppe kochen? Und der Bär sagt, nein, ich habe Angst, dass du uns in die Suppe spuckst. Und dann kommt das Schaf. Und das Schaf setzt sich an die Bettkante des Bären, nimmt die Pfote des Bären, streichelt sie und spricht dem Bär Mut zu. Und der Bär guckt alle an und sagt, oh, jetzt spüre ich, jetzt geht es mir langsam besser. Vielen Dank euch allen. Eine Person hat sich hineinversetzt und gefühlt, was braucht der Bär wirklich? Was braucht dein Bär, dein Gegenüber? Die Barmherzigkeit, von der Jesus spricht, beinhaltet immer zwei Dinge. Menschliche Not und Vergebung. Seid ihr noch da? Jesus erzählte die Geschichte von dem barmherzigen Samariter. Ein Mann war unterwegs und wurde von Räubern überfallen. Und er lag halbtot da. Ein Priester und ein Levit kamen und sahen ihn. Und nach dem Gesetz, weil Liebe deine Nächsten wie dich selbst, stand schon im Alten Testament. Nach dem Gesetz hätten sie jetzt ihm helfen sollen, aber sie taten es nicht und sie handelten nicht dem Gesetz entsprechend und sie waren verloren nach dem Gesetz. Und dann kam der Samariter und der Samariter handelte entsprechend dem Gesetz. Er half diesen halbtot liegenden Mann und in Gottes Augen war dieser Mann, der Samariter, ein Liebhaber von Gott und Mensch. Und in 1. Johannes 3, Vers 17 lesen wir Folgendes. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden. Wenn er sich ihnen nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Die Barmherzigkeit, von der Jesus spricht, hat immer soziale Folgen. Als Christen, auch als Gemeinde, ist uns die physische, die soziale, die Not von Menschen nicht egal. Deswegen gibt es das Heaven Underground. Vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Regelmäßig werden Menschen dort, wird für Menschen gekocht, werden Kleider gesammelt. Deswegen gehen Steffi oder auch Bernhard, gehen zu Menschen und räumen die Wohnungen, machen die Wohnungen sauber, sammeln Geräte, sammeln Kleidung, damit Menschen geholfen wird. Deswegen veranstalten wir gemeinsam für Göppingen, um Geld für Kinderheime, für Schulen zu sammeln. Ich habe übrigens jetzt in der letzten Woche eine E-Mail bekommen von dem Kinderheim, was wir unterstützt haben. Und die bedanken sich, haben Bilder geschickt, werde ich euch das auch noch weiterleiten. Also deswegen machen wir diese Dinge. Aus diesem Grund haben wir als Gemeindebewegung in der ganzen Welt Missionare, in der Ukraine, in Äthiopien, in Afrika, in Russland, überall. Aus diesem Grund unterstützen wir auch als Gemeinde unsere Missionarin Sonja, die in die ganze Welt geht, reist und Menschen mit dem Evangelium erreicht und die unterschiedlichsten, die unerreichten Volksgruppen mit dem Evangelium erreicht, Gebetseinsätze macht und, ihr Lieben, aus all diesen Gründen machen wir das. Und ich sag euch, da ist noch eine Menge Luft nach oben, oder? Und wir wollen und wir werden auch in Zukunft noch viel mehr tun in diesem Bereich. Wir möchten die Not der Menschen sehen, wir wollen es fühlen und wir wollen es umsetzen. Wir wollen helfen. Mitgefühl, Barmherzigkeit ist Mitgefühl in Aktion. Kurzes Beispiel, ganz spontan, war nicht geplant. Ich erwähne auch nicht die Namen. Gestern war Flohmarkt hier in Albershausen. Habt ihr vielleicht mitbekommen? Von Sarahs Status vielleicht ein paar. Und es war so geplant wegen der Pandemie, nicht an einem Ort, sondern die Leute haben ihre vor ihrer Haustür sozusagen ihre Sachen aufgestellt. Ja, wir haben auch dabei mitgemacht, einige Orte hier im Leute hier im Ort auch und ich sag euch, es war tote Hose. Da war nichts los. Also irgendwie Albershausen, ja, da dürfte noch mehr los sein, was das betrifft. Ein paar Leute kamen und unsere Nachbarin hat auch mitgemacht. Wir haben fast gar nichts verkauft. Und dann bekam ich einen Anruf von einer Person. Sagt, ihr macht auch mit beim Flohmarkt. Ich sage, ja. Alles, was ihr habt, kaufe ich. Und das kommt zu einem Kinderheim zugute.
Wie bitte?
Okay. Wir waren total perplex. Und dann, als die Aktion vorbei war, kam die Person mit seinem Auto. Was wollt ihr? Ja, so und so, aber dürfen wir auch mitspenden? Ja, klar. Okay. Und unsere Nachbarin war dabei. Und wisst ihr, sie hat sich echt geärgert, dass sie nichts verkaufen konnte an diesem Tag. Und dann fragte ich, wie ist mit ihren Klamotten? Besteht da auch Interesse? Ja, klar. Nehme ich. Und meine Nachbarin, bang. Okay, ja, packte alles zusammen. Tüten, Ab ins Auto, Geld, meine Nachbarin, weg war er. Das war so bewegend. Barmherzigkeit ist Mitgefühl in Aktion. Amen. So bewegend. Barmherzigkeit hat auch etwas mit Vergebung zu tun. In Matthäus 18, 21 fragt Petrus den Jesus: Herr, wie oft soll ich meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7 Mal? Petrus' Problem war, dass er wissen wollte, wo die Grenze bei Vergebung liegt. Und es ist leicht, über Petrus den Kopf zu schütteln oder ihn zu verurteilen. Es ist leicht, aber wisst ihr, das Problem ist, manche Leute, denen fällt es auch nur einmal zu vergeben. Die alten Rabbiner hatten eine Regel, einen Standard. 3-mal vergibst du einer Person, wenn eine Person ein 4. Mal übertritt, wird nicht vergeben. Petrus nahm jetzt diesen rabbinischen Standard, verdoppelte ihn, fügte einen zu, um auf 7 zu kommen, Zahl der Vollkommenheit, und sagte: Jesus, 7-mal. Für Petrus schien diese Lösung ziemlich gnädig zu sein. Petrus betrachtete Vergebung wie eine mathematische Formel. Man könnte sie wiegen, messen und zählen. Es ist so, als würde man fragen, wie oft oder wie viel soll man lieben? Jesus antwortet dem Petrus hier etwas aufs Korn. Er sagt 70 mal 7 mal. Er sagt, du willst zählen, Petrus? Also, 490 mal. 490 mal? Hey, wie kann man 490 mal jemanden vergeben? Das kann man doch gar nicht zählen. Und genau da wollte Jesus hin mit Petrus. Liebe, und jetzt hört zu, Liebe merkt sich kein Unrecht. Liebe merkt sich kein Unrecht. 1. Korinther 13, Vers 5. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Jesus sagt Folgendes mit anderen Worten: Ein vergebender Mensch ist ein vergesslicher Mensch. Wenn du bis 7 zählen kannst, dann musst du dich ja an die ersten 6 erinnern. Vergeben und vergessen bedeutet aber nicht, dass wir uns an die Vergangenheit nicht mehr erinnern können, ihr Lieben. Darum geht's nicht. Vergebung bedeutet, wir sind an unsere Vergangenheit nicht mehr emotional gebunden. Wenn ich an die Vergangenheit denke, hole ich die ganzen Emotionen nicht mehr zurück. Und wie gut, dass es sowas möglich ist. All die Missbräuche, physisch, emotional, geistig, wie auch immer. Wenn das nicht möglich wäre, würden Menschen zugrunde gehen. Es ist möglich zu vergeben, ohne dass die Vergangenheit einen bindet. Amen. Und bei Jesus ist es sowieso möglich. Halleluja. Um das zu verdeutlichen, erzählt Jesus eine Geschichte von einem König, dem ein Mann 10.000 Talente schuldete. Rom nahm nur 800 Talente pro Jahr an Steuern für die 5 jüdische Regionen: Judäa, Samaria, Galiläa, Perea und Idumea. Und dieser Mann schuldete jetzt diesem König 10.000 Talente. Umgerechnet sind es 25 Millionen Euro. Der König ordnete an, dass man alles verkauft, was der Mann besitzt. Ihn, seine Frau, seine Kinder, seine Sklaven, alles sollte verkauft werden. Der Mann flehte den König jetzt an, um Gnade. Und er versprach es ihm, zurückzuzahlen. Niemals hätte er das geschafft. Der Mann bat ihn um mehr Zeit. Und was tat der König? Er begnadigte ihn. Und es ist wie wir vor Gott stehen. Der König war barmherzig. Und kurz darauf traf der Mann einen Kollegen, und dieser Kollege schuldete dem Mann 25 Euro. Und dieser Mann würgte seinen Kollegen und warf ihn ins Gefängnis. Wisst ihr, 25 Euro zurückzuzahlen ist nicht schwer, aber im Gefängnis ist es nicht möglich. Es funktioniert nicht. Das Problem ist, dem Mann ging es nicht ums Geld, es ging um Gerechtigkeit. Und nach römischem Recht durftest du einen Schuldner ins Gefängnis werfen lassen, wenn er deine Schulden nicht bezahlt. Der König hörte jetzt von diesem Vorfall, er hörte, was passiert, Und er ließ den Mann vorführen und er sagte, warum konntest du nicht so handeln, wie ich mit dir gehandelt habe? Und er warf ihn ins Gefängnis und sagte, bis du die Schulden alle bezahlst. Und wir wissen, es war ihm nie möglich, ist ihm nie möglich gewesen. Und Jesus schloss die Geschichte mit einer Warnung. So wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, wenn ihr eurem Bruder nicht von Herzen vergebt. Bumm. Der Mann in der Geschichte empfing Vergebung, aber er gab es nicht weiter. Er nahm es als selbstverständlich, dass man ihm 25 Millionen Euro vergibt, aber er war nicht in der Lage, 25 Euro weiter zu vergeben. Der Beweis dafür, dass Gottes Barmherzigkeit unser Leben durchdrungen hat, ist, wenn wir anderen gegenüber barmherzig sind. Und interessant ist, wenn ihr aufgepasst habt, der König warf dem Mann keine Undankbarkeit vor, er warf ihm seine Unbarmherzigkeit vor. Zwei Beispiele aus der Bibel. Josef sehen wir, wie Josef von seinen Brüdern als Sklave verkauft wurde. Und viele Jahre später wurde Josef die rechte Hand vom Pharao und eine Hungersnot kam, die Brüder kamen zu ihm. Und wisst ihr, was Josef in diesem Moment hätte machen können? Er hätte sie ins Gefängnis werfen können. Kein Hahn hätte danach gekräht. Pure Gerechtigkeit. Wie ihr mir, so ich euch. Aber was tat Josef? Er hatte Mitgefühl mit ihnen und dieses Mitgefühl mündete in die Aktion der Vergebung. Jesus ist im Garten Gethsemane und da kommen Soldaten, die nehmen ihn gefangen, wollen ihn abführen und da kommt Petrus. Petrus nimmt ein Schwert, haut dem Soldaten das Ohr ab und was macht Jesus? Was hätte Jesus jetzt tun können? Jesus hätte jetzt gesagt, oh, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen. Verdient er. Die führen mich jetzt ab. Nein, Jesus heilt ihn. Jesus heilt ihn. Obwohl er wusste, dass die Römer es nicht abhält, ihn ans Kreuz zu schlagen. Und was lernen wir daraus? Es ist gut, barmherzig zu sein, aber manchmal finden wir in der Gesellschaft Römer, die unsere Barmherzigkeit mit Füßen treten. Ich möchte uns 6 wichtige Aspekte im Zusammenhang von Barmherzigkeit weitergeben. Seid ihr noch da? Barmherzigkeit hat etwas mit Hingabe zu tun. Du kannst auch von einer Leidenschaft sprechen. Menschen, die für eine Sache oder eine Person Feuer gefangen haben, sind nicht mehr zu bremsen. Und ich spreche jetzt nicht nur von Verliebten. Geh mal in ein Tierheim und schau mal die traurigen Hunde von einem traurigen Augen von einem Hund an. Und du weißt, wovon ich rede. Wenn du zu lange reinschaust, entsteht in dir ein Feuer. Bei manchen ist es nicht der Hund, was anderes vielleicht, ja? Du bist nicht mehr zu halten, du willst was tun, du willst was machen. Barmherzigkeit hat auch etwas mit einem, etwas triggert dich. Was meine ich damit? Etwas oder jemand bewegt dich, dass du handelst. Wir schauen nicht einfach zu, wir identifizieren uns mit der Not einer Person. Barmherzigkeit hat etwas mit Umsetzung zu tun. Barmherzigkeit ist nicht nur eine Haltung, sondern auch eine Handlung. Erinnert euch an die ersten 4 Seligpreisungen. Sie beschreiben eine Haltung. Die 5. Seligpreisung ist die erste, die eine Handlung beschreibt. Seid barmherzig. Der Heilige Geist möchte in uns wirken, dass wir barmherzig sind und durch Barmherzigkeit Gottes Reich demonstrieren. Barmherzigkeit hat etwas mit Vernunft zu tun. Wisst ihr, wir machen nicht immer das, was die Menschen wollen, wir machen das, was die Menschen brauchen. Vielleicht bittet dich jemand um Geld, aber was er viel mehr braucht, ist den Umgang damit. Und du nimmst dir die Zeit und erklärst es jemandem. Du nimmst jemanden an der Hand und nimmst dir Zeit, bringst jemandem vielleicht das Kochen bei. Oder was weiß ich? Barmherzigkeit hat seinen Preis. Es wird dich einiges kosten, weil es andere vielleicht nichts kosten wird. Und manchmal denken wir, die Person hat es ja gar nicht verdient. Aber Gott denkt nicht so. Gott handelt ja mit uns auch nicht so, wie wir es verdienen, oder? Er behandelt uns so, weil er uns liebt. Und Barmherzigkeit beinhaltet auch immer eine Belohnung. Hört ihr hin? Immer auch eine Belohnung. Jesus sagt, er wird Barmherzigkeit erlangen. Und diese Belohnung, das, was Jesus hier sagt, ist das Prinzip von Saat und Ernte. In Matthäus 7, Vers 12, auch in der Bergpredigt, sagt Jesus, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, hat einen Einfluss darauf, wie sie mit dir umgehen. Das passiert nicht immer so eins zu eins. Erinnert euch bei Jesus, manchmal gibt es Römer unter uns. Aber das Tolle ist, wir haben es ja nicht nur mit Menschen zu tun. Wir haben es mit Gott zu tun. Und Gott wird uns gegenüber immer barmherzig sein. Amen. Und die geistliche Saat, wenn wir von dem Prinzip von Saat und Ernte sprechen, die geistliche Saat, und jetzt hört genau hin, wir sind gleich fertig. Die geistliche Saat, die du ernten möchtest, die musst du aussehen. Denn die Saat, die wir sehen, die ernten wir auch. Es ist erstaunlich, dass manche Leute Unkraut sehen, aber sie wollen Rosen ernten. Und so oft sind diejenigen, die andere verurteilen, diejenigen, die am schnellsten um Erbarmung betteln. Tony Evans schreibt, ein Bauer schüttelt nicht erstaunt den Kopf, wenn er Mais aus Maissamen erntet. Aber so oft schütteln wir den Kopf und fragen uns, warum Gott uns nicht mit einer Ernte segnet und vergessen dabei, dass wir gar nicht erst den richtigen Samen gesät haben. Und zum Schluss möchte ich euch zwei Dinge mitgeben für die kommende Woche. Zwei Fragen. Die erste Frage ist, wo kannst du helfen, wo kannst du mit anpacken? Wo kannst du helfen, wo kannst du mit anpacken? Vielleicht ist es Heaven Underground. Vielleicht ist es mal mit Steffi unterwegs zu sein. Vielleicht ist es mal dem Keller einen Bereich freizuräumen, wo du Klamotten, Geräte, irgendwas sammelst, um es Leuten weiterzugeben. Vielleicht ist es eine Mitarbeit in der Gemeinde, im Kinderbereich, in der Jugend, egal wo. Vielleicht beim Nachbarn. Vielleicht macht man für jemanden mal den Einkauf. Vielleicht fegt man, mach doch mal für deine Nachbarn, wenn du so im Mehrfamilienhaus wohnst, mach doch mal für die Nachbarn die Kehrwoche. Da weißt du, was passiert. Kommen Gespräche. Mach doch mal die Kehrwoche für Leute. Ein Jahr lang, nein. Naja, da zeigt sich, wie barmherzig wir sind, oder? Nicht, dass die anderen sich noch dran gewöhnen hier. Aber stellt euch mal vor, wenn wir die Kehrwochen für alle machen, die Leute bekehren sich in Scharen, nur weil wir die Kehrwochen machen. Das wäre doch mal eine Vision, Leute. Also, machen wir die Kehrwochen. Die zweite Frage, wem sollst du vergeben? Wem sollst du vergeben? Ein Gefängnisdirektor erzählte folgende Geschichte eines Jungen einer Kleinstadt. Vielleicht magst du ein bisschen Klavier spielen? Nimm die Gitarre, meine ich, sorry, du spielst ja, Jonas, heute die Gitarre. Jonas spielt irgendwie alles. Bass, Gitarre, Klavier. Haben sie übrigens super gemacht, oder? Richtig toll, vielen Dank euch. Ich möchte zum Schluss einfach die Geschichte erzählen und dann gehen wir einfach kurz zur Ministry-Zeit. Ein Gefängnisdirektor erzählte die Geschichte eines Jungen aus einer Kleinstadt, der seine Familie und seine Gemeinde in Verruf gebracht hat, in Verlegenheit gebracht hat, weil er im Gefängnis sitzt. Während er im Gefängnis saß, hörte er nur sehr selten von seiner Familie. Da seine Familie Analphabeten waren, schrieben sie ihm keine Briefe. Er wusste nicht, war es jetzt das Schreiben von der Familie oder das Nichtschreiben können, warum sie nicht antworten oder war es, weil sie ihn abgestoßen, abgelehnt haben. Und als der Zeitpunkt seiner Entlassung kam, näher rückte, schrieb er seinen Eltern, dass der Zug, in den er steigen wird, in die Stadt hineinfahren wird und an dem Garten vorbeifahren wird, wo die Familie wohnt. Und er sagte, er schrieb in diesem Brief, wenn an diesem Baum eine weißer Stoff hängt, dann weiß ich, dann ist es für mich ein Zeichen, dass ihr mir vergeben habt und dass ihr mich annehmt. Wenn da kein weißer Stoff hängt, werde ich an dem Grundstück vorbeifahren, das ist eine wahre Geschichte, werde ich an dem Grundstück vorbeifahren und ich werde euch nie wieder belästigen. Wie erwartet kam keine Antwort zurück von seiner Familie. Der Tag der Entlassung kam und er stieg in diesen Zug, der Zug fuhr los. Und er setzte sich ans Fenster und er merkte, er hält es nicht aus an diesem Fenster. Er kann dort nicht stehen, er sitzen. Und er setzte sich weg und dann erzählte er einem Mitfahrer seine Geschichte. Und er sagt, bat ihn, kannst du vielleicht am Fenster schauen und wenn wir an dem Garten vorbeifahren, schau doch bitte raus, ob da ein weißer Stoff hängt. Okay, mach ich. Er fuhr weiter. Die Stadt kam näher. Sie fuhren an diesem Garten vorbei. Und in dem Moment, als sie in diesem Garten vorbeifuhren, packte dieser Fahrer sein Knie von diesem jungen Mann und schrie, der ganze Baum ist voller weißer Bänder. Genau so geht Gott, der Vater, mit jedem Einzelnen von uns um. Der ganze Baum ist voller weißer Bänder. Das Kreuz ist weiß und strahlt. Und wenn du mit Jesus ganze Sachen machen möchtest, dann lade ich dich ein, komm zu ihm, erfahr seine Vergebung. Gib dein Leben Jesus. Jesus, danke dir für deine Liebe. Danke für deine Nähe. Danke für deine Gegenwart. Danke für das, was du tust. Danke, dass du deine Barmherzigkeit demonstriert hast. Du bist ans Kreuz gegangen. Du bist für unsere Sünden gestorben. Und du rufst uns zum Vater. Du sagst, kommt und kommt zum Vater. Euch ist vergeben. Ich habe alles reingemacht. Ich habe alles reingewaschen. Und vielleicht hast du Dinge in deinem Leben, wo du sagst, Mensch, das schleppe ich mit mir rum. Verborgene Dinge. Ich lade dich ein, gib es Jesus, bring es ans Kreuz, komm zum Vater. Er ruft dich, er lädt dich ein, er sagt dir, komm zu mir. Vergib, wenn es Dinge, Menschen gibt, denen du vergeben musst, dann möchte ich dich einladen heute Morgen. Vergib diesen Menschen. Vergib, lass sie los. Lass die Menschen los. Lass los, was dir angetan wurde. Lass los, was mit dir gemacht wurde, vielleicht über Jahre. Ich weiß von Menschen, die über Jahre sehr schlecht behandelt wurden. Und ich weiß, es ist eine Zeit des Loslassens, eine Zeit der Vergebung, ist ein Prozess, eine Zeit der Heilung, eine Zeit der Wiederherstellung. Und wenn es Dinge gibt, wo du vielleicht aktiver werden darfst, dann lade ich dich ein. Fang an, von dem Überfluss zu geben, den du hast. Fang an zu investieren in Gottes Reich. Fang an zu helfen. Fang an mit anzupacken. Vielleicht stehen wir einfach alle noch mal kurz auf. Ich möchte uns einfach segnen. Einfach jetzt. Vielleicht singen wir noch ein Lied zum Schluss. Die das möchten, lass uns einfach gleich noch mal den Herrn erheben. Die nach Hause gehen möchten, dürfen es tun. Fühlt euch frei. Jesus, danke dir für deine Liebe, deine Nähe und danke dir, Herr, dass du heute zu uns geredet hast, im Lobpreis, in der Moderation, auch zu den Kindern. Danke, Herr, für unsere Kinder, danke für die Mitarbeiter. Wir segnen sie, wir ehren sie, danke für den Dienst, den sie dort tun. Und danke, dass unsere Kinder heute geistliche Nahrung bekommen haben, dass sie wirklich deine Liebe erfahren durften, Herr. Bitte segne sie und lass uns ein Vorbild sein für sie in Barmherzigkeit. Auch in Vergebungsbereitschaft, Herr. Danke, Herr. Und ich bete, dass du uns jetzt führst und leitest, dass du uns in der kommenden Woche wirklich ermutigst, zu helfen, mit anzupacken, dass du uns ermutigst, zu vergeben und dass du uns hilfst, auch zu vergeben, hilfst, loszulassen. Ich segne uns alle. Ich segne dich für deine Prozesse, in denen du stehst. Du bist gesetzt, als Licht und Salz in dieser Welt einen Einfluss zu nehmen. Und ich setze in Jesu Namen alles frei, dass du wirklich einen Unterschied machst in dem Umfeld, in dem du lebst. Dass die Barmherzigkeit des Vaters durch dich hindurchfließt und einen großen Unterschied macht in dieser Welt. Segne auch diesen Tag heute. Und egal, was rauskommt auch heute Abend, hilf uns als Christen, dass wir Barmherzigkeit üben und diese Welt erreichen mit diesem geistlichen Dynamit. In Jesu Namen seid gesegnet. Geben wir Jesus noch einen Applaus. Halleluja.